Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.
Willkommen bei unserem Podcast Trump oder Harris. Ich fürchte, er heißt immer noch so, aber das ist jetzt die letzte Folge. Die Wahl ist geschlagen. Es war ein aufregender Wahlkampf. Siobhan, Wir haben ein gutes Stück davon begleitet. Siobhan, geht's? Wie immer, meine Kollegin. Ja,
hallo.
Es war ein unerwartet eindeutiges Ergebnis. Die Republikaner haben jetzt die Mehrheit im Repräsentantenhaus, im Senat, und sie stellen den Präsidenten im Weißen Haus. Wir beginnen jetzt 4 Jahre Donald Trump mit dem 20. Jänner, mit der Angelobung. Und heute haben wir für diese letzte Folge unseres Podcasts einen sehr interessanten Gast. Siobhan, bitte stell ihn vor.
Ja, hallo, Paul Schmidt.
Ja, hallo.
Von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Und mit dir werden wir heute reden über die Beziehungen Amerikas zur EU und wie sich die unter Trump ändern können, weil du beobachtest die EU seit vielen Jahren und bist seit 15 Jahren Chef der ÖGFE, in der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, und beobachtest Europa und die Außenbeziehungen der Europäer. Und die könnten ja jetzt spannend werden
in den nächsten
4 Jahren. Wir erinnern uns daran, dass Trump während seiner ersten Amtszeit die EU schon als Feind bezeichnet hat. Wir erinnern uns daran, dass er für den Brexit war. Und es gibt ein paar Leute, die zittern jetzt vor Trump. Er droht mit Strafzöllen. Es gibt zwar ein paar Grown-ups in the room in seinem Kabinett, wenn das so bleibt, unter anderem Marco Rubio, der als Außenminister angedacht ist. Aber wir werden einfach sehen müssen, wie es weitergeht. Ich habe jetzt viel gehört, so nach der Wahl Trumps, da haben viele Staats- und Regierungschefs auf Twitter und anderswo gesagt, ja, wir werden immer gute Beziehungen haben zu den USA und haben von der Wichtigkeit der transatlantischen Partnerschaft gesprochen. Das klingt ehrlich gesagt so ein bisschen so nach so leeren Worthülsen, wenn man sich anhört, was die Gegenseite so über Europa sagt, nämlich Trump. Liege ich da richtig oder wird sich da eh nicht so viel ändern?
Ja, ich würde sagen, das ist einmal die institutionelle Rolle von den einzelnen Regierungschefs, dass sie natürlich dem gewählten alten und neuen US-Präsidenten zur Wahl gratulieren und die Wichtigkeit der transatlantischen Beziehungen hervorheben, die auch tatsächlich besonders wichtig sind, aber die wahrscheinlich sich rasant weiterentwickeln werden. Und wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass es in allen europäischen Hauptstädten Krisensitzungen gegeben hat, schon vor der Wahl, um zu überlegen, was passiert, bei welchen Szenarien, wie gehen wir damit um und wie können wir unsere ganz besonderen Beziehungen zu den USA, weil jedes EU-Mitgliedsland glaubt, dass es besonders privilegierte, spezielle Beziehungen zu den USA hat, wie können wir die jetzt über diese Wahl drüber retten, beziehungsweise was müssen wir tun, um nach wie vor engen Kontakt zu halten und unsere Interessen durchsetzen zu können.
Sie sprechen von wir. Kann man überhaupt von wir sprechen? Denn in den verschiedenen Hauptstädten waren die Emotionen wahrscheinlich sehr, sehr gegensätzliche. Also manche haben gefeiert, dass Trump gewonnen hat, und andere waren wahrscheinlich eher verzagt.
Also bei wir habe ich jetzt gemeint, die einzelnen Regierungen und Regierungschefs oder Parteien in den einzelnen europäischen Hauptstädten. Aber es gibt auch ein europäisches Wir, und letztlich hängt das von dem Thema ab, würde ich meinen. Ja. Also dort, wo es eine klare europäische Kompetenzlage gibt, zum Beispiel in der Handelspolitik, im Wettbewerb, in der Landwirtschaft, da ist es ganz, ganz essentiell, dass mit einer Stimme gesprochen wird. Und das hat zum Beispiel auch Viktor Orban erkannt, der das ja bei dem Budapester Gipfel auch so angedeutet hat und auch plötzlich von einem Wir gesprochen hat, wenn die Europäische Union zuständig ist. Und dann gibt es ganz viele andere Bereiche, wo die Europäische Union nicht alleine zuständig ist oder gar nicht zuständig ist. Und da, glaube ich, wird die Herausforderung sein, dass sich die EU-Länder nicht auseinander dividieren lassen und nicht jeder versucht, sein eigenes Süppchen zu kochen.
Weil er wird wohl versuchen, mit einzelnen Mitgliedstaaten zu verhandeln. Ne? So wie es damals auch unter Brexit Großbritannien versucht hat, ist gescheitert. Da hat die EU zusammengehalten. Aber wie ist das diesmal? Also er wird doch sicher das versuchen, wird die...
Also die Europäische Union ist ein komplexes Gebilde. Die, mein Eindruck ist, die Funktionsweise und Struktur wird nicht immer überall außerhalb der Europäischen Union verstanden, auch innerhalb der Europäischen Union, wie wir wissen. Also die bilateralen Beziehungen zwischen den Ländern und den USA werden sicherlich an Wichtigkeit gewinnen. Multilaterale Institutionen sind, glaube ich, nicht die Welt des Donald Trump, so viel kann man sagen.
Die Frage ist auch, ob er überhaupt die EU versteht, ne? Also ich meine, wahrscheinlich nicht, er mag sie nicht, er kann es nicht leiden und ich glaube, es ist ihm alles ein bisschen zu kompliziert.
Ja, möglicherweise. Möglicherweise und nicht nur die Europäische Union, sondern er hat ein paar europäische Länder, mit denen er nicht ganz so gute Beziehungen hat und andere, wo, glaube ich, gerade die politische Dimension wichtig ist. Aber die großen europäischen Länder müssen natürlich enge Beziehungen pflegen, also sie müssen es zumindest versuchen, weil in den unterschiedlichsten Bereichen das ganz, ganz, ganz essentiell ist. Egal ob jetzt Wirtschaft, sicherheitspolitisch, demokratiepolitisch, das sind alles Dimensionen, da kann sich schlagartig von einem Tag auf den anderen unter einer Trump-Administration die Weltlage ändern, vollkommen unberechenbar. Und deswegen ist der Versuch, dass man sich eng auf allen Ebenen abstimmt, präventiv ganz, ganz, ganz entscheidend.
Es ist aber, als Trump 2017 angelobt wurde, war Europa auch anders. Also damals war es Merkel in Deutschland, Mark Rutte in den Niederlanden, gut, Macron in Frankreich ist geblieben, ist jetzt aber viel mehr noch unter Druck. Es war damals Conte in Italien, also allesamt, also eigentlich eine moderate politische Landschaft in Europa. Heute ist Trump von seinen Einstellungen her in Europa nicht mehr isoliert. Die Freiheitspartei in den Niederlanden ist die bei weitem größte Partei in Deutschland. Deutschland steht vor Neuwahlen, kämpft mit der AfD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht. In Frankreich wird Le Pen immer stärker. In Italien sind die Fratelli Italia von Giorgia Meloni tonangebend. Und auch die EU-Kommission rückt nach rechts. Also Trump hat ja Verbündete in der EU, also Meloni, Orban, Le Pen. Und die sehen sich jetzt auch bestätigt durch seinen Sieg. Was bedeutet denn Trumps Sieg für Europas Rechte?
Es ist eine gute Frage, wichtige Frage. Da waren jetzt ganz, ganz viele Punkte auf einmal, würde ich mal meinen. Es ist tatsächlich so, dass das Personal nicht mehr ganz das gleiche ist wie unter seiner ersten Amtszeit. Emmanuel Macron ist noch da, auch wenn er innenpolitisch geschwächt ist. Aber der hat natürlich einen riesigen Erfahrungsschatz. Auch Ursula von der Leyen hat teilweise das Ende der ersten Amtszeit in der Arbeitsbeziehung mit den USA noch erlebt. Zu Deutschland würde ich sagen, wir haben bald Neuwahlen Anfang 25. Da tut sich natürlich ganz, ganz viel, aber auch es gibt aber neben dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der Alternative für Deutschland natürlich auch eine CDU, eine CSU, die in den Umfragen bundesweit weit vorne ist und die natürlich einen pragmatischeren transatlantischen Ansatz hat als die anderen vorher genannten. Und auch in Italien ist es so, dass die Fratelli d'Italia nicht das gleiche sind wie die Lega Nord von Salvini. Mhm. So fair muss man sein. Ich glaube, Giorgia Meloni hat natürlich eine Geschichte, die hart kritisiert wird und zu Recht kritisiert wird, aber realpolitisch pragmatisch in ihrer Regierungsarbeit, was jetzt die Ukraine zum Beispiel betrifft, die NATO betrifft, was die Migrationsfrage betrifft, was die europäische Corona-Politik betrifft, da ist sie für viele in Europa ein Bündnispartner, eine Bündnispartnerin, und unter ihrer Ägide ist die Lega Nord von Salvini fast verschwunden. Das heißt jetzt nicht, es gibt natürlich trotzdem auch im Geiste politisch Verbündete, wie zum Beispiel Viktor Orban und andere, aber auch in Polen mit Donald Tusk haben wir jemanden, der sehr, sehr viel europäische und internationale Erfahrung hat. Vergessen wir nicht, die Polen übernehmen die EU-Ratspräsidentschaft ab Januar und auch Polen, vor allem Polen, sieht sich als ein Land, das eine Brückenfunktion hat. Die Österreicher hätten es gern, die Polen haben es, glauben es zu haben, zumindest zu den USA. Historisch ganz enge Beziehungen, gerade in der Sicherheitspolitik. Da passt kein Blatt dazwischen, denken die Polen. Und das wollen sie auch einbringen in dieser Ratspräsidentschaft, in diesem Dialog, unmöglichen, aber ganz notwendigen Dialog mit den USA zu den unterschiedlichen globalen Herausforderungen.
Also du siehst jetzt keine Gefahr für einen, ich nenne es mal, transatlantischen Illiberalismus.
Ich sehe das Risiko schon, aber ich wollte gern das Bild ein bisschen zurechtrücken. Es ist nicht schwarz oder weiß, es gibt da ganz viel Grautöne und eine große politische Vielfalt. Nichtsdestotrotz werden, glaube ich, viele gerade rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien den Erfolg von Trump als Vorbild auch nehmen und zu sagen, okay, wie hat er das geschafft? Wie komme ich da durch? Wie viel Populismus brauche ich? Wie viel Übertreibung? Wie viel Lügen brauche ich? Welche Medien? Wie gehe ich gegen das System unter Anführungszeichen vor, obwohl ich selber das System bin? Und davon wird man versuchen zu lernen. Und wenn das die ersten Kontaktpartner für Trump und die Republikaner sein würden, dann würden die besonders gestärkt, glaube ich, in Europa werden. Aber ich glaube, mit einem Pragmatismus von Giorgia Meloni, ich glaube, sie wird ein wichtigerer Brückenkopf, weil Italien auch eine ganz eine andere Dimension hat als Ungarn. Ja.
Und sie ist auch schon die wichtigste Brückenbauerin zu Trump, oder, Robert? Giorgia Meloni ist eigentlich wichtiger, obwohl sie sich im Hintergrund hält, als Orban. Orban, also Trump hat ja Orban erwähnt bei Wahlkampfauftritten, aber er hat Meloni jetzt nicht erwähnt.
Aber Ungarn spielt natürlich eine, erstens ist Ungarn innerhalb der Europäischen Union isoliert, das ist Giorgia Meloni nicht. Schauen wir uns einfach die neue Zusammensetzung der Kommission an und die Art und Weise, wie im Europäischen Parlament jetzt neue Koalitionen gesucht und gefunden werden mit der EKR, also mit dieser Fraktion der Reformer und Konservativen, die ja von Meloni angeführt wird und ihren Leuten, die hat eine andere, Italien ist eine andere Dimension als Ungarn. Ja.
Ich würde gerne ein konkretes Ding betrachten. Also das eines der Leuchtturmprojekte von Trump ist die Massendeportation. Mhm. Das ist was jetzt zunächst mal nur die USA betrifft, logischerweise. Das ist eine innenpolitische Sache. Und trotzdem, wenn Trump tatsächlich eine Massendeportation durchführt und man spricht da von mehreren hunderttausend bis zu 1,2 Millionen Menschen, die er möglicherweise abschieben oder außer Landes bringen möchte.
Ich habe sogar Zahlen von 11 Millionen gelesen, in den Medien zumindest. Ja.
Vielleicht sogar das, ich weiß nicht, ob das in welchem Zeitraum das möglich ist, aber jedenfalls, wenn so eine Massendeportation tatsächlich stattfindet und angekündigt ist ja auch, dass er die Leute, wenn sie illegal im Land sind, auch vom Arbeitsplatz irgendwie abholen lassen möchte und außer Landes bringen. Welchen Einfluss hätte diese Maßnahme, wenn man daran denkt, dass das auch in Europa eines der zentralen politischen Themen ist? Welchen Einfluss hätte das auf die Stimmung bei uns?
Gute Frage. Es hätte die erste Frage ist einmal, ist das überhaupt so umsetzbar in den USA? Ja? Wie viel davon ist Wahlkampfrhetorik und wie viel davon ist wirklich in der Realität umsetzbar. Da haben natürlich die Bundesstaaten auch noch mitzureden. Und ich bin mir sicher, dass das auch ziemliche wirtschaftliche Kosten verursachen würde, beziehungsweise einen Mangel an Arbeitskräften auch in den unterschiedlichsten Bereichen bringen würde. Das darf man nicht vergessen, abgesehen von der menschenrechtlichen Frage, ne, die ganz zentral ist. Aber wenn das auch nur annähernd so umgesetzt werden könnte, beziehungsweise wenn die Rhetorik weiter so bleibt, wie sie ist, dann schwappt das natürlich über und dieses Migrationsthema wird bei uns noch stärker, als es bisher schon ist, das zentrale Thema der politischen Diskussion. Und der Druck, rasch auf europäischer Ebene etwas weiterzubringen, steigt noch weiter. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir, ich meine, letztlich wissen wir, dass wir das nur gemeinsam machen können, dann müssten wir halt den reformierten europäischen Asyl- und Migrationspakt wesentlich schneller umsetzen, als wir das tun. Das liegt an den Mitgliedstaaten. Das reicht nicht, dass man das bis Sommer 26 macht, sondern das muss sofort geschehen.
Das ist das formelle, beschlossene EU-Projekt.
Ja.
Aber
politisch
lauter werden würde wahrscheinlich die Forderung nach dem, was hierzulande als Remigration bezeichnet wird. Und das, was Trump vorhat, ist ja eigentlich nichts anderes.
Ich würde sagen, wir sehen dann eine Eskalation und Radikalisierung der politischen Auseinandersetzung. Das heißt nicht sofort, dass wir Fortschritte tatsächlich bei der Umsetzung einer gemeinsamen Migrationspolitik machen, aber politisch wird das noch stärker ein heißes Eisen werden. Immer dann, wenn sich das in den USA nicht beruhigt, beziehungsweise wenn das wirklich so, auch wenn an dieser Spirale wirklich weiter gedreht wird. Also ich glaube schon, dass es da, und das ist nur ein Thema, es gibt andere Themen auch noch, dass es da einen politischen Diskurs gibt, der überschwappt und der hier Stimmungen prägt und die partei- und innenpolitische Auseinandersetzung noch konträrer macht und noch gegensätzlicher macht.
Darauf wollte ich hinaus. Also ja. das ist jetzt zwar etwas, was unmittelbar die Beziehungen zwischen der EU oder EU-Staaten und Amerika nicht betrifft, aber natürlich, wenn Trump massenhaft Leute abschiebt, dann wird Marine Le Pen 2027 bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich sagen, das ist es, was ich hier jetzt auch verspreche und damit gehe ich in die Wahlen.
Genau. Es ist eine Normalisierung dann und eine Verschiebung des Sag- und Forderbaren.
Ja? Also das haben wir ja, das ist ja schon ein ist Trend schon und ein Muster, das wir schon sehr lange erkennen. Wir haben das ja auch in dem US-Wahlkampf gesehen, wo natürlich Kamala Harris versucht hat, hier die Flanke zuzumachen und die Mitte der Gesellschaft. Die Themenlage hat sich immer weiter nach rechts in Richtung Extreme bewegt und das haben wir natürlich in Europa auch schon seit immer, würde ich sagen, in einer Pendelbewegung, aber doch mindestens in den letzten 15, 20 Jahren in unterschiedlichen Ausmaß, je nach Mitgliedstaat. Aber gerade in Österreich sehen wir das auch sehr stark.
Ich würde ganz gerne noch einmal auf Meloni zurückkommen, weil sie ja wirklich, sie hat auch gute Beziehungen zu Biden. Man darf jetzt nicht so tun, als ob das...
zu Joe Biden.
Genau, zu Joe Biden. Hat sie auch berühmterweise auf die Stirn geküsst und sie war pro-ukrainisch und sie ist aus dem Seidenstraßenabkommen mit China ausgestiegen. Das hat Amerika gefallen. Also wenn sie jetzt diese Nähe zu Trump, wenn sie jetzt zur Brückenbauerin wird Europas zu Trump, kann das der EU auch helfen, in den Beziehungen, die Beziehungen halbwegs normal zu halten zu den USA?
Das glaube ich schon, aber ich glaube, es geht letztlich für Trump um einen Quick Win. Er muss als Gewinner aus einer Auseinandersetzung hervorgehen und es geht um einen Deal. Es geht um ganz konkrete Themen, die besprochen werden müssen, die verhandelt werden müssen. Und dann ist die Frage, okay, was können die Europäer dann anbieten? Wo haben die Europäer einen Hebel, hier einen Druck aufzubauen? Da geht es um ganz konkrete Themen. Und da ist es, glaube ich, strategisch wichtig, die Gespräche früher als später zu führen, weil man muss, glaube ich, vermeiden, dass man hier in eine Eskalationsspirale hineinkommt, wo eigentlich beide Seiten darunter leiden. Ja? Und das bringt eigentlich niemandem was.
Reden wir mal konkret über ein großes Thema. Das sind die Zölle, die angedrohten Zölle. Nur kurz zur Erklärung, das Handelsdefizit der USA mit der Europäischen Union beläuft sich auf 230 Milliarden Dollar. Das ist ein riesiges Paket. Deutschland alleine machen fast 84 Milliarden aus. Jetzt hast du gesagt, man muss ihm was anbieten, dem Donald Trump. Er ist ja ein Dealmaker. Also er muss immer das Gefühl haben, dass er irgendwie einen guten Deal gemacht hat und dass er als Starker da hervorgeht. Von der Leyen, das hat jetzt geheißen, es könnte sein, dass sie dann sagt, sie kaufen den USA, dass wir, also die Europäische Union, den USA mehr Flüssiggas abkaufen und dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, weil wir einerseits Trump was bieten damit, wir kaufen ihm was ab, er macht einen guten Deal und wir verringern unsere Abhängigkeit in der Energie von Russland. Könnte das so ein Teil sein von so einem Good Deal für Trump?
Und erhöhen unsere Abhängigkeit im Energiebereich von den USA. Mhm. Nein, das könnte natürlich ein Angebot sein. Ja? Und dann gibt es weitere Bereiche im sicherheitspolitischen Bereich. Könnte man natürlich sagen, okay, die Europäer müssen mehr übernehmen und sie müssen sich auch aufrüsten, sie müssen verteidigungsfähig werden, weltpolitikfähig werden, sicherheits- und verteidigungspolitisch und kaufen daher noch stärker und noch massiver amerikanische Waffen zum Beispiel. Mhm. Ja. Die Frage ist, wie schaut das mit der China-Politik Europas aus? Mhm. Das ist sicherlich etwas, was ganz zentral ist für die Trump-Administration. Aber bei all diesen Fragen muss sich natürlich auch Europa überlegen, wie abhängig mache ich mich da von den USA? Inwieweit ist das in meinem wirtschaftlichen Interesse? Und das ist eine Abwägungsfrage und da müssen die Mitgliedstaaten, immer leichter gesagt als getan, mit einer Stimme sprechen. Schauen wir, ob sie das schaffen.
Es gab ja schon einen Handelsstreit mit Trump unter seiner ersten Präsidentschaft. Die USA hat ja dann Zölle auf Stahl und Aluminium erhoben. Die EU hat Zölle unter anderem auf Harley-Davidson, Levi's und Bourbon erhoben. Also für Harley-Davidson war das wirklich eine Katastrophe. Ist sowas Ähnliches wieder, muss man damit rechnen? Oder kann man sagen, na schauen wir mal, vielleicht wird es gar nicht so heiß, wie es jetzt diskutiert wird?
Also man muss damit rechnen, weil dieses schauen wir mal, glaube ich, bringt uns dann einen Überraschungsmoment, wenn das alles wirklich eintritt. Also nur zu schauen ist zu wenig. Ich glaube, man muss in Szenarien denken und man muss sich auch überlegen, wie weit man gehen kann bei solchen Deals mit Donald Trump und was bringt beiden Seiten etwas. Ich glaube, es geht da ganz um konkrete Zahlen. Also wenn man faktisch und mit Zahlen darlegen kann, dass bestimmte Handelsbereiche, eine engere Beziehung auch in bestimmten Handelsbereichen den USA etwas bringen, dann wird er sich dem möglicherweise nicht verschließen, solange er es als seinen eigenen Gewinn verkaufen kann. Ich glaube, das ist immer ganz entscheidend. Ich könnte mir auch vorstellen, mit Elon Musk im Nahebereich des Teams von Donald Trump, dass es auch um die Frage der Regulierung des Hightech- und digitalen Bereichs geht. Mhm. Aber da ist schon die Frage, inwieweit hier Europa Zugeständnisse machen würde und inwieweit das dann eigentlich den europäischen Herangehensweisen widersprechen würde. Ja.
Ich glaube, man darf nie vergessen, bei Trump zählen jetzt mal spektakuläre Erfolge. Der will ja verkaufen, dass mit ihm alles komplett anders wird. Und da spricht ja alles dafür. Die Wahl der Leute, die jetzt in sein Kabinett kommen, die Ankündigungen, die er im Wahlkampf gemacht hat. Also das wirkt jetzt nicht sehr überraschend, denn so ist Trump. Das wirkt jetzt nicht so, als wäre das irgendwie so im filigranen Abtauschbereich irgendwelche kleine Änderungen, sondern der will jetzt einfach mal wirklich eine Disruption, wie man das in den letzten Jahren immer genannt hat. Also einen Bruch mit Dingen. Und ich meine, so tragisch ich das finde mit Bourbon, Levi's und Harley Davidson,
das ist noch kein
drei Bruch. Meiner Lieblingsprodukte. Aber, aber das wird es nicht sein. Also er hat wesentlich mehr versprochen.
Ich habe noch eine
Frage. Es kann auch gut sein, dass er dann sagt, okay, genau wie er früher gesagt hat, also ihr müsst bitte einen viel größeren Beitrag zur Finanzierung der NATO leisten, weil sonst werden wir euch nicht verteidigen, dass das die 2% sind das Minimum. Ja? Dass er sagt, okay, jetzt sind wir aber bitte bei 3 oder 4%, weil sonst sind wir draußen. Ja?
Und dann werden Teil aber eh auch europäische NATO-Staaten.
Genau, und dann werden die Europäer sagen, ja, da wird es Europäer geben, die sagen, ja, das müssen wir wirklich machen.
Ja? Okay. Wir haben noch eine Frage an euch beide, wie ihr das einschätzt. Also damals unter Trump 1 gab es ja auch einen Handelsstreit mit der EU und da ist dann Juncker hingefahren, ne, und hat das irgendwie gerichtet. Ne, und da gab es dann schöne Fotos und sie haben sich irgendwie, also man hat so das Gefühl gehabt, der Juncker hat es irgendwie geschafft, unter Kommissionspräsident Juncker damals noch, der hat es irgendwie geschafft, so eine Ebene mit Trump zu finden. Und der ist ja auch so famously charismatisch, so ein bisschen, ne? Und so hat offenbar dem Trump imponiert. Jetzt ist mit Ursula von der Leyen eine Frau an der Spitze der EU-Kommission. Glaubt ihr, und Trump ist bekennender Sexist, glaubt ihr, dass das einen Unterschied machen wird? Also, dass dieser Sexismus vielleicht auch wirklich in der Politik, weil sie auch nicht so mit ihm sprechen kann, wie Juncker das gemacht hat, dass das wirklich dann auch tatsächlich einen Unterschied machen kann?
Ja, spannende Frage. Da wären wir dann gern mit dem im Oval Office, wenn die miteinander reden. Aber ich muss dazu sagen, auch Ursula von der Leyen beginnt ihre zweite Amtszeit jetzt und hat natürlich durch die erste Amtszeit schon ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Auch mit solchen Situationen, wie wir wissen. Mhm. Und vielleicht denkt sie sich ja, vielleicht nehme ich mir den Jean-Claude Juncker einfach mit.
Der hält so für denkbar.
Na, weiß nicht, ob es denkbar ist. Also denkbar glaube ich es nicht, aber es wär ein strategischer Schachzug von ihr, aber sie wird das auch nicht brauchen. Also ich glaube, wenn es um Deals geht, dann wird sie sich durchsetzen müssen. Ja? Anders wird es nicht gehen.
Aber ich meine, was du ansprichst, ist, es gehört zur Strategie von Trump, das dann irgendwie auch medial, kommunikativ so rüberzubringen, als wäre das jetzt eine Sache zwischen zwei Persönlichkeiten, genau. Da reden wir uns das jetzt aus.
Er entscheidet aus dem Bauch heraus dann so, ne?
Genau, so ich und Kim Jong-un und ich und Putin und ich und nur es hat ja auch oft nicht geklappt, muss man sagen. Also es ist nicht so, also dieses
der große Mythos vom Dealmaker. Es gab keinen nennenswerten Deal mit Nordkorea und ich wüsste nicht, welcher Deal mit Putin, also außer dass der in der Ukraine einmarschiert, das haben wir jetzt irgendwie wenig gehabt von Putin. Und Mann, Frau, weiß ich auch nicht, ob das das Entscheidende sein kann. Ich glaube schon, dass prinzipiell Trump sich also leichter kommunizieren kann mit so einem Typen. Aber mit Macron hat es zum Beispiel auch nicht geklappt. Also Macron, wir erinnern uns an diese, oder vielleicht erinnert ihr euch an diese großartigen Bilder. Macron hat das Ehepaar Trump eingeladen in den Eiffelturm und dort ein unfassbares Abendessen ausgerichtet für die beiden. Aber offenbar gefunkt hat es nicht und es ist auch nichts dabei rausgekommen. So einfach ist es nicht, nicht. Aber auch auf Seiten Trumps ist es nicht so einfach. Also der kriegt auch nicht, was er will.
Nein, also er ist ein Showman. Er muss verkaufen können. Ob der Deal, wie der Deal dann tatsächlich ausschaut, sind, glaube ich, zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Ja, ihm ist dieses Show-Verkaufselement ganz entscheidend. Mit wem er das dann tatsächlich verkauft, ist mir eigentlich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass es Abkommen gibt, die auch für die Europäer gut sind und nicht nur für eine Trump-Administration. Ich glaube, das Entscheidende, wenn das dabei rauskommt, ist mir der Show-Effekt eigentlich ziemlich egal.
Aber da gibt es natürlich Themen, wo man mit Show irgendwas vortäuschen kann. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir auf ein weiteres konkretes Thema kommen, im Ukraine-Krieg, hat Trump etwas sehr Konkretes versprochen und das kann man mit Show dann nicht übertünchen. Also dann bräuchte es tatsächlich, er hat versprochen, in 24 Stunden wird er den Krieg beenden. Ob das dann 24 Stunden sind oder nicht, aber er hat versprochen, dass er den Krieg beendet. Irgendwas Großes müsste da passieren, sonst hat er eindeutig verloren.
Sonst zeigt er Schwäche und ist nicht der Starke, als der seinen Anhänger gibt.
Also er hat ja von den 24 Stunden geredet und das wird es, glaube ich, nicht spielen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Der Einzige, der wirklich in 24 Stunden diesen Krieg beenden kann, der sitzt nicht in DC, sondern im Kreml. Aber da gibt es ja schon Bewegung im Prinzip. Und ich glaube auch nicht, ich sehe auch nicht in diesen Trump-Leuten und dem Donald Trump eine Runde von Personen, die sich vollkommen isolieren wollen und vollkommen zurückziehen wollen, sondern es geht um ihre eigenen nationalen Interessen viel mehr als um alles andere, aber auch die nationalen Interessen. Auch bei den nationalen Interessen muss ich mich international einbringen. Mhm. Ja. Das mache ich dann nicht im Rahmen von Institutionen, sondern das mache ich vor allem bilateral. Und das, glaube ich, wird auch die Rolle von Ursula von der Leyen letztlich in dieser Beziehung nicht unbedingt stärken, sondern es wird die Hauptstädte stärken. Und in Sachen Ukraine bedeutet das sicherlich Bewegung und Dynamik in den unterschiedlichen Szenarien. Wir können gern darüber reden, was das alles bedeuten würde, die unterschiedlichen Waffenstillstandsszenarien. Aber wir haben ja vorher schon gesagt, er muss gewinnen. Ja? Das heißt, es kann auch nicht ein Deal sein, wo Russland als großer Gewinner aussteigt. Weil was würde das dann auch bedeuten in den Beziehungen zwischen der USA und China? Dann würde ja auch China gewinnen. China, ein Land, das Russland durchaus unterstützt in diesem Krieg, im Technologiebereich und im Waffenbereich. Das heißt, was wiegt jetzt schwerer? Und ich würde mal meinen, die 24 Stunden sind jetzt weniger wichtig, als dass ein Szenario umgesetzt wird, das er wieder zu Hause verkaufen kann. Ja? Wo die Europäer mehr übernehmen müssen, aber die USA sich auch nicht ganz zurückziehen kann, weil wenn die USA sich ganz zurückzieht, verliert die Ukraine, verliert Europa, verliert die USA, gewinnt Russland. Und das kann nicht im Interesse des Weißen Hauses sein.
Wir müssen noch ein ganz wichtiges Thema ansprechen, wo sich auch einiges tun wird, und zwar Klimaschutz. Es soll jetzt der ehemalige Kongressabgeordnete aus New York namens Lee Zeldin Leiter der EPA werden, also der US-Umweltschutzbehörde. Und geplant ist angeblich unter anderem der Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen, Ölbohrungen in Naturschutzgebieten und die Rückabwicklung des Inflation Reduction Act. Das ist das Herzstück von Bidens Klimagesetzgebung und in dessen Rahmen sollen eben in den nächsten 10 Jahren mehr als 400 Milliarden Dollar fließen in grüne Energien. Das will Trump zu Fall bringen. Gut, das ist vielleicht alles nicht so einfach, aber Man fragt sich schon, wenn jetzt die USA sich wegbewegen vom Klimaschutz, was das für die EU heißt, weil Amerika ist ja ein wichtiger Partner im Umweltschutz. Und
ich glaube, eine Riesenherausforderung und ein Riesenproblem letztlich, weil es geht ja auch vor allem darum, die Welt mitzuziehen bei diesem Kampf gegen den Klimawandel. Und da braucht es diesen internationalen Club an Ländern, der gegen den Klimawandel verstärkt auftritt, ja, und das bekämpft. Mit viel Pomp wird er möglicherweise aus diesem Klimaabkommen aussteigen, und er hat ja auch gesagt, dass er fossile Energieträger Drill Baby Drill wieder total unterstützen möchte. Eine Rückabwicklung des Inflation Reduction Acts stelle ich mir nicht ganz so leicht vor, weil da hängt natürlich auch viel, viel Industrie dran, die jetzt Planungssicherheit haben und von diesen Förderungen ganz konkret profitieren. Und die werden natürlich ihr Lobbying betreiben, dass das alles nicht passiert. Dazu kommt...
Und das wurde auch von den Republikanern beschlossen.
Und Elon Musk, ich meine, mit Tesla und Co., gerade im Hightech-Bereich, ist ja auch jemand, der da investiert hat und investiert ist. Ja? Und wenn das die Zukunft in dieser technologischen Revolution ist, dann kann sich hier ja die USA nicht vollkommen zurückziehen. Ja?
Nein, aber sie können,
also ich sehe da einen Widerspruch. Und was ich auch noch sagen möchte, wir erinnern uns zurück, wie Trump 1 ausgestiegen ist aus dem Pariser Klimaabkommen, sind die einzelnen Bundesstaaten eingestiegen. Das heißt, auch auf Ebene der Bundesstaaten ist das, glaube ich, ein wichtiges Thema. Wie reagieren die? Wie agieren die? Wenn es in unterschiedlichen Bereichen einen Mehrwert gibt, der Donald Trump dargestellt werden kann, dann wird er mit viel Pomp bei einer Pressekonferenz das verkünden, aber er wird es vielleicht dann anders machen. Und aus diesem Hightech-Entwicklungsbereich glaube ich nicht, dass er vollkommen aussteigt.
Es sind, glaube ich, 24 Bundesstaaten, die sich für Klimaschutz ausgesprochen haben, die quasi weitermachen wollen, auch wenn die USA als Ganzes das verlassen wollen.
Und dazu muss man sagen, ich meine, Hurricanes, Klimakatastrophen, Menschenleben, Lebensqualität, finanzielle Kosten, die dann diese Krisen und Notsituationen bedeuten, das wird ja nicht weniger. Ja,
das wird
ja immer mehr. Mhm. Und daher wird auch der öffentliche Druck steigen, dass bestimmte Sachen so nicht passieren. Ja, also Klimaleugner, glaube ich, werden es immer schwieriger haben. Und das trifft letztlich auch Donald Trump.
Aber das Problem ist ja, Trump sagt ja selber, er hat nichts gegen Elektroautos zum Beispiel. Sein Kumpel Elon Musk stellt die her und er findet die auch wunderbar. Er sagt nur, er will niemanden zwingen, jetzt mit E-Autos zu fahren. Das Problem wird ja eher sein, mit diesem Drill, Baby, Drill, möglichst viel billige Energie der amerikanischen Industrie zur Verfügung zu stellen, bringt in Europa die Industrie, die ohnehin schon schwächelt, noch mehr unter Druck. Also das wird ein ökonomisches Problem letztlich. Und bei uns werden die Industrieunternehmen sagen, wir können uns nicht leisten, Klimaschutz zu betreiben, wenn wir wirtschaftlich konkurrieren müssen mit Unternehmen, die diesen Druck nicht haben.
Und er will deregulieren. Na, das ist das große Versprechen, dieses
Lisa. Und daher steigt der Druck enorm bei uns, dass wir das Potenzial des Binnenmarkts heben, gerade im Energiebereich, gerade was den Kapitalmarkt betrifft. Ja, also wenn wir 200 Milliarden an Abflüssen haben von Spareinlagen, die dann in den USA investieren, dann ist das genau das Geld, das uns fehlt bei dieser Transformation. Gerade was auch den Regulierungsbereich betrifft, da müssen wir einfach smart sein, schnell sein und die Chancen des Binnenmarkts besser nützen. Wenn wir das alleine nicht auf die Reihe kriegen, dann hilft oft, das wissen wir ja, der Europäischen Union, dieser externe Druck, den wir brauchen, was weiterzubringen. Und der externe Druck, davon kann man ausgehen, der steigt jetzt enorm, die Kosten steigen enorm. Wenn wir nicht wollen, dass unsere Industrie zusperrt, dann müssen wir wettbewerbsfähig bleiben, stärker wettbewerbsfähig sein und diese Produktivitätslücke auch schließen.
Aber aus der Sicht eines, also hätte ich ein Industrieunternehmen, was ich bedauerlicherweise nicht habe, hätte ich eines, würde ich mir natürlich denken, ökonomisch, ich eröffne sofort einen Standort in den USA und produziere dort, wenn die Energie dort billiger ist.
Also ich glaube nicht, dass das so leicht geht. Das hängt natürlich vom Wirtschaftszweig ab. Und was ich mir denken würde, wäre, was brauche ich denn für Rahmenbedingungen, damit ich hier erfolgreich sein kann? Ich meine, der europäische Binnenmarkt ist groß. Wir müssen nur auch politisch lernen, diesen Binnenmarkt einzusetzen und zu vervollständigen und zu verbessern. Und ich glaube, das ist jetzt auch eine Chance, dass da was weitergeht. Wir wissen im Prinzip, was zu tun ist. Die Frage ist, gibt es die politische Kraft und den Willen, das auch so umzusetzen?
Lisa Heldin war nur einer von einigen vielen umstrittenen Nominierungen von letzter Woche. Robert, du hast letzte Woche einen Artikel geschrieben über die und hast ein paar Kandidaten vorgestellt. Ich möchte nur ganz kurz noch eingehen auf die zwei umstrittensten Leute, die Trump aufgestellt hat. Und das ist einerseits Matt Gaetz, der Justizminister werden soll, und Tulsi Gabbard, die US-Geheimdienstchefin werden soll. Matt Gaetz ist ultra-rechts, ein Hardliner, ein Sexist, und der soll Justizminister werden. Er hat keine Erfahrung, er war nie Richter, er war nie Staatsanwalt. Was steht uns da bevor?
Also bei Matt Gaetz wird sogar manchen Republikanern ein bisschen mulmig. Und das ist ja auch der Grund dafür, dass Trump überlegt, ein Verfahren zu machen, dass der Senat, der üblicherweise ein Hearing macht mit den Ministerkandidaten, Ministerinnen, Kandidatinnen, und die dann dessen Zustimmung brauchen. Und er will das möglicherweise umgehen, genau weil er befürchtet, dass so jemand wie Gaetz die Zustimmung nicht bekommt. Gegen Gaetz gibt es alle möglichen Vorwürfe, Sex mit einer Minderjährigen gegen Bezahlung, möglicherweise oder den Vorwurf, er habe auch junge Mädchen organisiert für andere. Und also
Drogen.
Schlimme Dinge, ja. Die nicht geklärt sind. Und der soll Justizminister werden, ist natürlich einigermaßen verrückt, würde man sagen. Also früher mal hätte die sogenannte Charakterfrage dazu geführt, dass so jemand überhaupt nicht in Betracht kommt. Das hat sich mit Trump einfach alles geändert. Ob die ihre Jobs tatsächlich bekommen. Tulsi Gabbard war ja interessanterweise eine Demokratin, ne, noch vor, ja, vor nicht allzu langer Zeit. Die hat die Seite gewechselt, ist extrem pro Russland, also sie ist russlandfreundlich geworden in ihren öffentlichen Äußerungen, ist das Liebkind der russischen Medien.
Übernimmt eigentlich die gesamte Propaganda des Kreml seit Jahren.
Genau, übernimmt die Propaganda und füttert quasi russische Medien mit dem, was die gerne hören, und soll Geheimdienstchefin werden. Auch schwer vorstellbar.
Das wird sie dann als Geheimdienstchefin nicht mehr machen können.
Ja. Nur kurz zur Erklärung, also sie wäre dann zuständig für die Zusammenarbeit mit anderen Nachrichtendiensten von anderen Ländern. Das sorgt auch im Ausland für Entsetzen. Und vielleicht ganz kurz noch, sie hat auch für Entsetzen gesorgt, weil sie im Jahr 2017 Bashar al-Assad besucht hat, den syrischen Diktator, ohne irgendwem davon zu berichten im Vorfeld. Mhm.
Vielleicht eine letzte Frage. Wen wird Trump als erstes besuchen, wenn er angelobter Präsident ist?
Gute Frage. Welche Länder werden traditionell besucht von US-Präsidenten als erster? Das weiß ich jetzt gar nicht.
Wo war Biden zuerst? Das wüsste ich jetzt auch.
Wir können mal davon ausgehen, dass er nicht nach Europa kommt.
In Europa.
Aber in Europa.
In Europa. Also erinnern wir uns zurück, die Tour des chinesischen Staatspräsidenten führte ihn, glaube ich, nach Belgrad, nach Budapest und dann noch eine dritte Hauptstadt war, glaube ich, dabei. Ich würde sagen, wenn er nach Europa kommt, gute Frage, also wenn er mit seiner Frau kommt, vielleicht nach Ljubljana.
Oder nach Rom, ne?
Ich würde auf Brüssel, Rom tippen, aber Paris und Berlin sind sicherlich auch heiße Kandidaten. Ja. Und in London bleibt er sicherlich auch stehen auf seinem Weg in die Europäische Union. Ich würde da nicht so viel hinein interpretieren. Ich glaube, wichtig ist, dass wir da mit ganz harten wirtschaftlichen Daten und Argumenten agieren und da so schnell wie möglich ins Gespräch kommen mit Leuten aus seinem Team oder darunter, aus den Institutionen, aus den Ministerien, die sich auskennen, die das auch weitertragen können.
Vielen Dank für den Besuch bei uns. Das ist das Ende von Trump oder Harris. Danke. Es ist Trump geworden. Ich sage es nochmal. Und ich freue mich schon auf den Podcast in 3,5 Jahren, vielleicht ungefähr. Wenn es dann heißt, das wissen wir noch nicht, wer dagegen wen antreten wird. Trump wird es nicht mehr sein. Es sei denn, er ändert die Verfassung, was er nicht schaffen wird. Damit vielen Dank für Ihr Interesse. Danke, Siobhan.
Ja, und danke fürs Zuhören. Hat sehr großen Spaß gemacht, diesen Podcast zu gestalten.
Und danke für die Einladung und gratuliere zu der super Podcast-Serie.
Vielen Dank zum Abschied. Ciao.
Tschüss.
Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.